Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge. Heute wieder eine Folge zu dritt. Kurz für alle, die es noch nicht kennen. Die Unternehmer-Lounge ist ein Podcast von Daniel Thiele, dem Verkehrs- und Versicherungsrechtsanwalt Leipzigs und Fabian Senf, das bin ich, das ist meine Wenigkeit. Wir sind die Experten für Videotestimonial-Produktion und wir liefern vor allen Dingen immer sehr hochwertige Interviews mit Gästen in ihrem absoluten Expertengebiet, um euch da draußen Inspirationen mitzugeben für euer Geschäftsmodell, für die Historie von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen und vor allen Dingen auch fachlichen Input, dass ihr immer einen sehr, sehr großen Mehrwert aus diesen Folgen mitnehmen könnt. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass wir aus persönlicher Experience heute die Goat von GmbHs hier sitzen haben. Wir haben heute Lukas Jannik von der Provenia zu Gast. Wer ihn noch nicht kennt, schaut unbedingt einmal vorbei. Aber bevor ich hier zu viel anteasere, Lukas, nimm uns mal bitte kurz mit. Wer bist du und was macht ihr eigentlich überhaupt für die, die euch noch nicht kennen sollten?
Okay, also danke erstmal an euch beide für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Lukas, hast du ja gerade lang und breit erklärt. Unser Mentor sagt immer, wir sind die GmbH-Cracks, aber eigentlich würde ich sagen, haben wir eine Steuer- und Unternehmensberatungskanzlei und sorgen dafür, dass Unternehmer und Selbstständige in ganz Deutschland, aber halt auch Fokus Sachsen, weniger Steuern zahlen, mehr Liquidität zur Verfügung haben und einfach generell finanziell deutlich besser aufgestellt sind und das Ganze ohne nervige Retainer-Verträge oder Kosten, die immer mehr werden, sondern projektbasiert, voll auf Honorar, keine versteckten Kosten, keine versteckten Provisionen. Einfach ehrliche Beratung, komplett inklusive Umsetzung, weil bekanntlicherweise, ja, Rendite auf Papier, die bringt im echten Leben leider gar nichts.
Absolut. Was mich von Anfang an bei euch so fasziniert hat, ihr seid ja ein extrem junges Team. Und ich habe das so aus meiner Brille betrachtet, weil ich dachte mir direkt, okay, krass, so jung in so einer alteingesessenen Branche. Wie kommt man dazu? Nimm uns mal ein bisschen mit, weil Ich kann es ganz schwer nachvollziehen, wie man so eine Leidenschaft für Steuer- und Finanzgestaltung haben kann. Deswegen war ich ja bei euch auch Kunde für die neue GmbH. Das hatten wir in der vorletzten Folge, glaube ich, mal kurz angesprochen als Update. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, dass dieses Thema Finanzen ist es einfach, für das ich brenne? Wie kam es dazu?
Also ich glaube, da gibt es so eigentlich zwei Antworten, wenn man ganz ehrlich ist, weil man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Steuerberater, du kennst ja meinen Partner Kilian, der ist der Steuerberater von uns beiden und ich bin ja eigentlich so eher der Vertriebs- und Marketingmensch und bei mir kam das tatsächlich eher rein aus der Geldmotivation. Ich bin ein gelernter Handwerker eigentlich, ich habe Maschinenbau, also nicht direkt Maschinenbau gemacht, aber Instandhaltung für Maschinen, also Drehen, Fräsen, Schweißen, alles was dazugehört. Und in der Ausbildung hat man da jetzt nicht so sonderlich gut verdient. Und ich dachte halt, na, machst du nebenbei einfach mal ein Gewerbe auf und dann guckst du mal, was passiert. Damals noch als Hausmeister, also auch gar nicht mit Finanzen. Und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber wenn man so, ich sag mal, 18, 19, 20 ist, dann gibt es ab und zu mal ein paar Freunde, die einen dann anrufen und sagen, hey, wir kennen uns doch noch aus der Schule. Hast du schon mal eine Rentenversicherung abgeschlossen? Und so jemanden hatte ich dann auch im Freundeskreis und der hat mich dann quasi in so einen Finanzstrukturvertrieb geholt. Die haben aber eher den Fokus auf so, ich sag mal, Lebens- und Rentenversicherung und vor allem Kapitalanlageimmobilien gesetzt. Und was soll ich sagen? Ich bin dann einfach mal zu so einer Weiterbildung hingefahren. Klassiker. Und das Thema Immobilien, das hat mich dann übelst gehuckt. Und ich habe dann quasi in einer kompletten Hauruck-Aktion mein ganzes Gewerbe umgestellt und bin quasi von diesen Hausmeistertätigkeiten weg und habe dann gesagt, ich werde jetzt der Immobilienverkäufer und bin darüber in dieses Finanzthema rein, habe da Spaß dran gehabt, habe entdeckt, dass ich Leute gut überzeugen kann, dass so Vertrieb schon meine Stärke ist und habe aber gemerkt, dass jetzt nicht jeder einfach eine Immobilie kaufen kann. Also man muss ja so ein paar Kriterien erfüllen, man muss kaufmännisch so ein bisschen smart sein. Und ich habe vor allem gemerkt, dass Leute dich deutlich ernster nehmen, wenn du professioneller aussiehst. Und was habe ich also gemacht? Nebenbei, ich war ja noch angestellt hauptberuflich in meiner Handwerkstätigkeit und habe ich einfach meine GmbH nebenbei gegründet, um quasi ein bisschen mehr vorzugeben, als ich eigentlich war. Und dadurch habe ich dann Kilian kennengelernt, mit dem ich jetzt die Firma habe. Der hat mich da quasi so im Hintergrund mit begleitet, auch wenn das eigentlich über einen Mentor, wie ich ihn heute nenne, lief. Und Kilian ist so ein Typ, solche Menschen gibt es eigentlich gar nicht. Der ist, wenn du den auf der Straße triffst, der ist total lieb, der ist freundlich, der ist nett, der ist auch so ein bisschen extrovertiert. Aber das ist so ein Steuertyp, wirklich, der ist wie ein Fisch im Wasser, wenn du über Steuern und Finanzen sprichst. Und der war so krass in seiner Dienstleistung, aber der hatte irgendwie so ein kleines Vertriebs- und Marketingproblem. So, der hat seine PS nicht auf die Straße gekriegt. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Steuern und Finanzen, aber ich kann auf jeden Fall gut Vertrieb. Und er hatte genau das Gegenteil. Und dann haben wir uns halt gesagt, alles klar, rocken wir das mal zusammen. Ich habe jetzt unfassbar viel ausgelassen. Ich habe jetzt quasi einen Ablauf von 4, 5 Jahren habe ich jetzt gerade zusammengefasst. Aber so kam quasi, ich sag mal, die Faszination dafür. Und ich habe für mich selber auch gemerkt, je mehr ich von dem Thema verstanden habe, desto smarter wurde ich darin auch und desto mehr hat es mich auch selber begeistert, sodass ich jetzt auch sagen würde, dass ich Steuern sehr gerne mag. Vor 5 Jahren hätte ich die Frage noch anders beantwortet. Da hätte ich mit Steuern nicht viel anfangen können.
Also war das eigentlich so eine Step-für-Step-Entwicklung? Nicht so eine klassische, ich hatte da jemanden im Studium oder in der Ausbildung, der war in der Steuerberatung und da irgendwie so reingerutscht. Eigentlich aus dem praktischen, ja, aus dem Need heraus, dass du dich damit beschäftigen musstest für GmbH-Gründung oder der eigenen Selbstständigkeit, bist du dann dort immer weiter hingerutscht und hast dann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur dieses Lästige, sondern das könnte ich auch nach außen vermarkten, das Leuten beibringen, ja. Und vertreten. Krass, ich wusste gar nicht, dass du warst als Hausmeister am Anfang sogar selbstständig.
Ja, genau. Ich habe quasi im Winter Schnee geschoben, ich habe bei Umzügen geholfen, ich habe Gartenarbeiten bei alten Menschen gemacht, Hecken verschnitten, Rindenmulch ausgelegt, alles, was eben so dazugehört. Ich bin ja, es können sich jetzt heute viele nicht mehr vorstellen, die mit mir so viel zu tun haben, aber damals bin ich an 6 von 7 Tagen im Blaumann rumgerannt. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, meine ganzen Eltern sind alle irgendwie, also ganzen Eltern, ich habe ja nur 2 Eltern, aber auch die Familie sind alles Maurer, Tischler, Schreiner, Jäger, alles, was dazugehört. Und deswegen lag das für mich ja auch deutlich näher, in die Richtung mich selbstständig zu machen, als jetzt zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Finanzbereich. Da gab es gar keine Vorinformationen in der Familie.
Klassiker wie bei Juristen, Ärzten eigentlich, ne? Dass die Kinder auch in die Richtung gehen, oder nicht?
Ja, meine Eltern sind auch beide Chemiker. Also haben nichts mit Jura zu tun. Also
Klassisches Anti-Beispiel.
Genau. Warum also bist du nicht in der Immobilienbubble geblieben? Weil im ersten Moment, also meine erste Reaktion war, okay, also ein Umfeld, das viel so handwerken kann, selber Talent, ja. Warum nicht drehen, also Häuser renovieren, besser verkaufen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und tatsächlich habe ich mich das rückblickend auch schon gefragt, warum ich nicht im Immobilienbereich geblieben bin. Aber du musst dir meine kaufmännische Entwicklung so ein bisschen anders vorstellen, weil wenn du im Vertrieb Immobilien lernst, dann lernst du nicht, du kannst Fix und Flip machen und du kannst Buy and Hold machen und WG-Konzepte und was es nicht alles gibt, sondern du lernst am Ende nur, das ist unser Produkt, das ist der Zielkunde für unser Produkt und jetzt mach Meta, dass du dieses Produkt an den Kunden bekommst. Und dann habe ich natürlich ein B2C-Klientel gehabt und ich hatte mit der eigentlichen Immobilienentwicklung vorher nichts zu tun. Mir wurde einfach nur gesagt, wir haben einen Bauträger, der kommt günstig an die Immobilien, weil der auf Masse kauft und wir die quasi stückeln, die Grundbücher. Dann habe ich gewusst, okay, es gibt irgendwie eine Innenprovision, das heißt, der Kunde hat keine Maklerkottage, sondern innerhalb des Kaufpreises ist unsere Provision mit drin und der Kunde muss XY viel netto haben, damit wir das verkaufen können. Und das war meine fachliche Ausbildung, um jetzt rauszugehen und Immobilien zu verkaufen. Und da liegt dann der Schritt zu, ich komme aus einer handwerklichen Familie und ich kaufe jetzt zum Beispiel renovierungsbedürftige Immobilien und verkaufe die später weiter, noch viel weiter weg, als erstmal zu sagen, ich gehe weiter in den Finanzbereich rein und weiter in den Produktverkauf. Es ist viel leichter von der Entwicklung. Wenn dir nämlich jemand ein Konzept vorgibt und du kannst gut reden und gut verkaufen, verdienst du damit viel schneller Geld, als dir erst neu dieses Renovieren, Verkaufen, Vermarkten beizubringen. Und das war aber bei mir jetzt damals nicht so, dass ich da gesagt habe, okay, das ist jetzt der Weg, den muss ich gehen. Das ist natürlich einfach unterbewusst passiert. Der Weg des geringsten Widerstandes. Und dann ging das halt los. Nur irgendwann kam dann der Punkt, in meiner ersten GmbH-Gründung waren die beiden, ich sag mal, die mich in diesen Finanzvertrieb geholt haben, mit beteiligt in der Gesellschaft. Und haben sich das ein bisschen so vorgestellt, dass ich die ganze Arbeit mache und die sich schön das Geld mit rausnehmen. Und ich war zwar 21 Jahre alt und ich war auch ziemlich blauäugig, aber irgendwann ist mir das dann auch mal aufgefallen, dass der Deal nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, ist quasi dann auch alles auseinandergebrochen. Weil dann habe ich auf einmal gemerkt, dass das nur ein Vertriebsschema ist, dass die sich nie um mich geschert haben, sondern die haben einfach nur gesehen, alles klar, der kann gut Vertrieb, der kommt an Kunden ran, da versuchen wir jetzt so viel Geld wie möglich mitzunehmen. Und dann hatte ich quasi auch diese ganze Anbindung zu Immobilien und Co. verloren, hatte meine GmbH, musste mich erstmal retten, du hast meinen LinkedIn-Beitrag heute gelesen. Ich habe viele falsche Entscheidungen dann auch getroffen, sodass ich dann erstmal das gemacht habe, was so schnell wie möglich Geld bringt. Und das ist ja nicht Immobilienflippen. Da musst du ja schon 1,5, 2 Jahre einplanen, außer du hast schon eine riesen Handwerksmannschaft am Start.
Wo hast du deine Vertriebskenntnisse gelernt? War das einfach so was, das dir wie zugefallen ist? Also, dass du immer so ein Händchen dafür hattest? Oder hast du da jemanden, war das in dem Teil der Finanz, kann man das Ausbildungs, nee, Wie kann man also das nennen?
Es war keine Ausbildung. Du musst dir das in der Praxis wirklich so vorstellen. Wir haben dort Weiterbildungen gehabt. Das war jeden Donnerstag 17 bis Open End Uhr, so ungefähr. Und dann sind wir hingekommen und da standen da so zwei Typen, die sich für die geilsten gehalten haben an so einem Flipchart und haben dir so auf einer, ich sag mal, auf einem Bierdeckel eine Immobilie durchgerechnet. Also so, dass es für einen Vertriebler gerade so reicht, dass es Klick macht, aber einer, der wirklich Ahnung von Immobilien hat, der hätte überall den Rotstift angesetzt und hätte gesagt, das stimmt nicht, das ist nur halb wahr. Und dann haben wir da ja vor allem Fokus auf Vertrieb gesetzt und ganz ehrlich, die haben uns dann halt YouTube-Videos vorgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr Tobias Beck kennt. Das ist so ein Kommunikationstrainer, würde ich mal sagen. Und der hat ja quasi dieses Vier-Farben-Modell, was viele Leute mit Rot, Grün, Blau, Gelb kennen, hat der halt mit Hai und Delfin und Eule und Wal. Und ich habe aus meiner Sicht einfach nur das Talent, dass ich relativ empathisch bin, was Menschen angeht und ich relativ schnell verstehe, wen musst du mit einem Bauchgefühl abholen und wen musst du mit Zahlen abholen. Und danach kannst du dann relativ schnell einschätzen, kriegst du da bei dem was verkauft oder nicht. Vor allem, weil es mir auch immer wichtig war, keinen Scheiß zu verkaufen. Und wenn du keinen Scheiß verkaufst, dann hast du nicht dieses Problem, dass du denkst, boah, jetzt muss ich den überreden, irgendwas abzuschließen bei mir. Sondern ich war immer von allem, was ich verkauft habe, zu 100% überzeugt. Und ich habe auch im Finanzbereich jetzt keine klassischen Lebensversicherungen oder so verkauft, sondern wir haben damals schon Fondsrentenversicherungen gemacht. Das sind nicht die renditestärksten Produkte, aber das ist auch nichts, wo du Geld reingibst, wo dann nie wieder was rauskommt. Und auch so eine Immobilie mit viel Innenprovision rechnet sich nicht so schön, wie wenn du sie am freien Markt holst, aber du betreibst trotzdem Vermögensaufbau. Und deswegen, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, sorry, für die Frage, was den Vertrieb angeht. Also ich habe kein Coaching gebucht, keine Weiterbildung, kein nichts. Das ist einfach so ein, ich sag mal, Talent, was vielleicht da war, weil ich gerne einfach rede und mich mit Leuten unterhalte. Und ich aber einfach das mag, das zu vermarkten, wofür ich brenne. Und ich glaube, das merkt dein Gegenüber ab einem gewissen Punkt auch. Und dann entweder du zündest halt Leute an oder nicht.
Ja, also ich kann es nur bestätigen. Also ich fand auch, dass wir, ich war selber Kunde bei der Provenia, falls ich das noch nicht gesagt habe, ich weiß es nicht.
Wir müssen ja schon offenbaren. Das ist schon wichtig, damit wir glaubhaft bleiben, genau, und unabhängig.
Nicht, dass die Leute denken, ich habe dich gekauft.
Mhm. Achso, nee.
Fabian sagt immer, dass wir ganz toll sind.
Ja, das ist sehr, sehr super. Bucht alles. Nee, wir hatten das vor anderthalb Wochen.
Beschwerdemail zu bitte an mich.
Genau, wir können alles hier direkt abdecken. Also müssen wir das als Werbesendung jetzt kennzeichnen? Ich weiß es nicht.
Dauerwerbesendung.
Aber ihr schreibt bitte einfach keine Beschwerden.
aber wegen mir dann, weil ich die ganze Zeit hier so versuche, unterschwellig was reinzuschieben. Das hat mich bei euch halt auch so gecatcht. Ich kannte euch vorher witzigerweise aus von LinkedIn, obwohl ihr ja in der Region sitzt. Also ihr sitzt ja in Dresden mit eurer Firma. Und wir haben uns dann in Leipzig ja mal bei einer Überstunde kennengelernt. Oder kurz davor. Ich glaube, du hattest mir sogar geschrieben. Egal. Ist viel zu viel in der Tiefe. Aber das hatte mich auch so gecatcht, weil ich niemanden kannte vorher, der A, dieses Thema GmbH, Steuern, Holdingstruktur oder so einfach erstmal aufarbeitet und aber auch die Dynamik, die ihr dahinter habt. Also das kann ich absolut nachvollziehen, aber das hat mich eben auch so fasziniert, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Aber lass uns da mal kurz rüberschwenken, von wegen, dass also du musst etwas verkaufen, was hinter dem du stehst, was du wirklich vertreten kannst. Wie begleitet ihr eure Kunden denn im Detail? Was übernehmt ihr denn? Wo fangt ihr an? Wo hört ihr auf in der Betreuung bei euch?
Also grundsätzlich muss man da, glaube ich, erstmal eine Sache noch so ein bisschen detaillierter erklären. Denn es ist so, dass wir eine Sondergenehmigung von der Steuerberaterkammer haben. Jeder, der jetzt selber einen Steuerberater hat oder der jetzt wie du zum Beispiel aus dem Anwaltsbereich kommt, der weiß das. Wenn ich einen Steuerberatertitel habe, dann darf ich gewerblich auch nur in der Steuerberatung tätig sein. Ich darf mich zwar in anderen Unternehmen beteiligen, aber ich kann da jetzt nicht auf einmal dann Geschäftsführertätigkeiten ausführen in anderen Dienstleistungen. Und bei uns ist das ja so gewesen, als ich mich mit Kilian zusammengeschlossen habe, hatte er zwar sein Steuerstudium schon abgeschlossen und war gerade dabei, seine Praxiszeit in einer Steuerkanzlei noch zusätzlich mitzumachen, aber er hatte den Titel auch noch nicht. Das heißt, wir haben erstmal alle Finanzzulassungen gemacht. Das ist für die paar Profis, die sich auskennen, der 34D, der 34I und der 34H. Das ist quasi die Gewerbeordnung und da steht drin, dass du zu Versicherung, Finanzierung und Investment beraten darfst. Wir haben aber von Anfang an auf Provision verzichtet. Das heißt, wir haben dann teilweise Absatz 2, Absatz 5 drin. Da achten viele gar nicht drauf, aber wir haben jedenfalls ein striktes Verbot für Provision von Anfang an gehabt. Und dann hat Kilian diesen Steuerberatertitel gemacht. Und wir sind eigentlich fest davon ausgegangen, dass er zwar die Prüfung bestehen wird, aber dass er sich niemals als Steuerberater bestellen lassen darf, weil er ja eben diese Titel hatte in der Unternehmensberatungsgesellschaft. Und als er dann den Titel beim ersten Versuch direkt bestanden hat, dachten wir aber, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und dann haben wir quasi der Steuerberaterkammer so einen Brief geschrieben, also einen digitalen Brief logischerweise, mit allen möglichen Gesetzeshinweisen und so weiter, mit der Bitte darum, dass Kilian gleichzeitig seine Tätigkeit im Finanzbereich behalten darf. Und auch den Steuerberatertitel, weil sich Kunden und vor allem Mittelständler natürlich tiefe Beratung wünschen und nicht immer wollen, dass der Steuerberater sagt, ja sorry, kann ich jetzt nicht mehr weiterhelfen, kann ich nicht mehr beraten. Und wir haben wirklich einen riesen Aufriss gemacht und die haben so mit so einem Dreizeiler geantwortet und waren so, ja okay, dann kann Herr Kopsch bestellt werden, wir geben Ihnen die Sondergenehmigung und wir beobachten das weiter. So, und dann waren wir auf einmal die einzige Firmenkonstellation in ganz Deutschland, die diese Ausnahmegenehmigung bekommt und dass wir Steuern und Finanzen zusammen innerhalb derselben Person anbieten dürfen. Es gibt genug andere Firmen draußen, wo zum Beispiel die Steuerkanzlei einen Geschäftsführer hat und die Finanzberatung hat einen anderen Geschäftsführer. Aber dass das in einer Person gebündelt wird, das gab es jetzt so vorher halt nicht. Und das ist dann natürlich der Grund, wie wir jetzt mit den Kunden auch arbeiten können. Du hast es ja am eigenen Leib erfahren. Man muss jetzt nicht einfach nur in seiner eigenen kleinen Wasserschale drinbleiben und gucken, ja, was kann ich jetzt in meiner eigenen Suppe machen, sondern wir schauen uns von Ausgangssituation, was Familiensituation, Vermögenswerte, Schulden, Einkommen, Ausgaben, Firmen, Privates, Versicherungen und so weiter. Wir gucken uns alles einmal an und schauen dann, was kannst du hier besser machen? Und dann ist natürlich Steuersparnis immer das, wo die meisten drauf aus sind, weil sie halt sagen, da merke ich sofort den finanziellen Return. Das kann halt aber natürlich auch mal eine Risikoabsicherung sein. Das kann auch mal sein, schau mal, du hast hier vielleicht eine versteckte Mine, die wir auflösen müssen, damit du nicht in 5, 6 Jahren irgendwelche Nachzahlungen in der Steuer bekommst. Und das bedeutet, ich glaube, konkret die Frage war ja, wie wir den Kunden helfen oder was genau wir mit den Kunden machen. Genau, jetzt habe ich einen Faden bisschen verloren.
Wie die Betreuung aussieht, welche Steps ihr so durchlauft. Genau.
Und da ist es eigentlich relativ einfach, so wie es bei dir auch gewesen ist. Man macht so eine Erstanamnese, sage ich mal. Ist wie ein Röntgenbild beim Arzt. Wir gucken uns alles an. Dann leiten wir ab, welche Medikamente, welche Medizin müsste der Kunde jetzt nehmen. Und dann kriegst du das nicht einfach gesagt und jetzt musst du dich alleine kümmern, weil dann setzt du als Unternehmer nicht um. Dann hast du es zwar einmal gehört, aber dann legst du das Dokument in die Schublade und sagst, das mache ich schon irgendwann mal. Und dann gibt es von uns komplett auch noch die Umsetzung mit an die Hand. Das heißt, um mal ein paar Beispiele zu nennen, es wird vielleicht eine Basisrente gekündigt, die man privat hat und man hat jetzt eine GmbH gegründet, jetzt wird eine betriebliche Altersvorsorge gemacht. Oder das Einzelunternehmen wird umgewandelt in eine GmbH. Oder es wird ein Holdingmodell aufgebaut oder eine Stiftung. Oder es gibt jetzt ja 1000 Beispiele. Und da sind wir von vorne bis hinten immer komplett mit dabei, halten quasi dein Händchen als Unternehmer und sagen, egal was passiert, du musst dich mit keiner Stelle, mit keinem Amt, mit niemandem alleine rumstreiten, sondern du hast immer uns. Da greife ich auch gerne dich mal auf in dem Anwaltsberuf. Wir haben sehr viel mit Anwälten zu tun und das Problem bei vielen Anwälten und Steuerberatern ist, dass die so tief in ihrer eigenen Materie drin stecken, dass die für sich sehr schlüssige Aussagen treffen, der Kunde das aber hört und sagt, was hat er mir jetzt gesagt? Und das ist quasi unsere Zwischenstelle, dass wir diese Übersetzung und das Dolmetsching zwischen den Notaren, den Anwälten, den anderen Finanzberatern und so weiter für den Kunden übernehmen, weil wir quasi genau verstehen, was gemacht werden muss und wir natürlich keine Rechtsberatung selber machen, aber dem Kunden deutlich leichter mitgeben, warum hat der Anwalt da und da so gehandelt? Warum sieht in welchem Vertrag wie was aus? Einfach wie eine Übersetzungsleistung am Ende. Ja, ich glaube, das fasst es relativ gut zusammen, würde ich sagen.
Was sind so die Top 3 Dinge, die du immer wieder siehst, die ein totaler Irrglaube sind?
Also Irrglauben, okay, sorry. Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also erster Irrglaube, den ich gefühlt zweimal am Tag höre, ist zum Beispiel, dass eine GmbH 50.000 Euro Stammkapital braucht oder 30.000 Euro Stammkapital. Da werden einfach ganz wild mit irgendwelchen Zahlen rumgeworfen. Dann glauben viele, dass man diese 25.000 Euro, die man wirklich braucht für eine GmbH-Gründung, dass man die irgendwo in ein Bankschließfach reinlegen muss oder dass die weg sind. Dabei legst du es ja auf dein Firmenkonto, hast du ja gemerkt bei deiner GmbH-Gründung, kannst damit frei arbeiten. Und noch ein ganz gefährlicher Irrglaube, das ist aber eher bei Existenzgründern so, ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung, also der Paragraph 19 aus dem Umsatzsteuergesetz. Das heißt ja quasi einfach nur, dass bis zu einer gewissen Grenze muss keine Umsatzsteuer gezogen werden bei den Kunden. Und die sagen dann immer, ich bin Kleinunternehmer, deshalb muss ich keine Steuern zahlen.
Aber das stimmt. Ach, das wird weitergedacht.
Genau, also die denken, die müssen dann einfach grundsätzlich auf die Einnahmen im Gewerbe gar keine Steuern zahlen. Und das geht natürlich massiv nach hinten los, weil die meisten kleinen Unternehmer sind ja nebenberuflich selbstständig und haben dann noch einen Hauptjob. Und wenn sie da schon Einkommensteuer zahlen und dann zusätzlich noch ihr Unternehmen haben und keine Steuerrücklagen bilden und nichts haben und dann ja immer 1,5 Jahre versetzt den Jahresabschluss abgeben und die Einkommensteuererklärung, dann kommt meistens das große Erwachen und dann beschweren die sich beim Steuerberater und sagen, ich dachte, ich muss hier keine Steuern zahlen. Und der sagt dann natürlich, Nee, du musst keine Umsatzsteuer zahlen, aber deshalb zahlst du ja trotzdem deine Einkommensteuer, zum Beispiel.
Das hätte ich jetzt nicht vermutet.
Also wenn ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen drüber nachdenke, da fallen mir bestimmt auch noch 10 andere Sätze ein, die wir tagtäglich hören. Oder Gesellschafter, Geschäftsführer, Anstellungsvertrag in der GmbH. Du willst nicht wissen, wie viele Leute das gibt, die sich einfach ein Gehalt aus der GmbH zahlen und davon ausgehen, ja, mir gehört der Schuppen, ja, jetzt nehme ich Geld raus. Aber wenn du keinen ordentlichen Vertrag hast, beklaust du deine eigene Gesellschaft. Jetzt wirst du dich ja gegenseitig nicht verklagen, das wäre ein bisschen schizophren. Aber wenn da mal eine Betriebsprüfung kommt oder eine Wirtschaftsprüfung, dann fällst du da auch massiv, jetzt hätte ich fast aufs Maul gesagt, aber aufs Gesicht, sagen wir mal so. Das ist halt super gefährlich. Und dann gibt es noch ganz viele so kleinere von Steuerrücklage zu, wie muss ich das mit den Firmen machen? Rechnungen, die mit Word geschrieben werden zum Beispiel. Ich sag mal, GOBD, das haben ja jetzt inzwischen relativ viele gehört, dass du da E-Rechnungen einführen musst und so weiter. Wir kriegen teilweise noch Leute, die sagen, ich schreibe schon seit 20 Jahren mit Word meine Rechnungen, da hat noch nie einer was gesagt. Und es ist ja, da wirst du als Anwalt ja als allererstes noch sagen, das ist so. Nur weil ich was nicht weiß, heißt das ja nicht, dass es nicht falsch sein kann, was ich mache.
So ist es. Nicht wissen schützt nicht vor Strafe.
Genau.
Ich meine, das Schöne ist aber, um mal einen positiven Fakt also einzuführen, ab diesem Jahr muss ich meine Rechnung nicht mehr mit der eigenen so Handschrift versehen. Das war, wir waren so der letzte Beruf, der theoretisch hätte ich meine Rechnung ausdrucken müssen, so unterschreiben, wieder scannen und dann hätte ich sie so elektronisch versenden können.
Katastrophe.
Furchtbar.
Ernsthaft?
Hm? Aber wir haben es jetzt geändert, also nahezu fortschrittlich.
Bei Notaren ist das auch ganz krass. Das hat einer unserer, ich sag mal so, Stammnotare auch gesagt. Die sind zwar auch e-rechnungsverpflichtet, müssen aber trotzdem alle Urkunden noch per Post an die Amtsgerichte schicken und auch an die Kunden.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Ja, und die müssen das auch also ausgedruckt aufbewahren, alles. Die haben teilweise, mieten die riesige Archive an, einfach nur um diese ganzen Daten aufzuheben. Teilweise müssen da Daten 100 Jahre aufgehoben werden.
Wirklich gesetzlich verankert 100 Jahre.
Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen ist, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen von meiner Seite, aber die haben auf jeden Fall eine super lange Haltefrist, nicht wie wir mit unseren bisschen 10 Jahren hier als Selbstständige. Mhm. Gerade wenn du beim Notar Testamente und Co. machst, das muss ja auch alles ordentlich abgelegt werden, damit, falls du mal hops gehst, das ja auch immer gefunden wird.
Ach du Heiliger, das ist ja...
Also es gibt Gerichte, die drucken, also ich bin ja verpflichtet, digital zu senden. Dann kommt das Gericht, druckt das Ganze aus und schickt das an den Kollegen, der auch wieder digital schreiben muss.
Ja. Ist leider vollkommen normaler Workflow, der hier beschrieben wird, der aber komplett eigentlich...
Was da an Verwaltungskosten drauf geht, ne? Nur zum Sortieren von Dokumenten.
Das muss eine Abneigung gegen Bäume sein, aber das ist das Einzige, was mir einfällt.
Ja, wahrscheinlich. Das erinnert mich nur so im Ansatz an Förderanträge, wenn wir die für Kunden übernehmen. Also ich meine, du kennst es ja, dass man etwas ausdrucken muss, unterschreiben und wieder einscannen, das ist höchst kriminell, egal in welchem Kontext.
Aber da wären wir auch, und das ist ja, ich finde, das ist auch die verschiedene Ansichtsweise, die man so hat. Ich bin ja auch viel auf LinkedIn unterwegs und da hast du ja jetzt ganz viele KI-Krieger. Und die können ja jetzt mit KI alles. Die bauen ja jede App und jede Website und alles mit KI. Und man denkt dann immer so für sich, Deutschland ist total fortschrittlich, was die ganzen Selbstständigen hier, die machen alles mit KI. Und wenn du nur mal ein bisschen außerhalb von dieser Online-Bubble bist, dann siehst du auf einmal, dass es noch Handwerker gibt, die haben bis heute kein Buchhaltungstool, die reichen noch Schuhkartons mit Rechnungen bei ihren Steuerberatern ein, die wissen noch nicht mal, dass man KI überhaupt schon betrieblich einsetzen kann. Da gibt es so eine große Kluft zwischen dem, was möglich wäre und dem, was genutzt wird. Hör mir auf, wo wir unsere Steuerkanzlei eröffnet haben und DATEV einrichten mussten. Du willst nicht wissen, was das für Krampf war, diesen DATEV-Server aufzusetzen. Wirklich, und DATEV ist schon eigentlich mit eins der fortschrittlichsten Unternehmen so in dem ganzen Steuerbereich.
Wenn wir jetzt gerade mal bei IT dahinter sind, was mich tatsächlich bei euch sehr interessieren würde, wir waren ja gerade bei der Online-Bubble, das hast du gerade ein bisschen mit angerissen. Wie viel setzt ihr schon in der Beratung, also sowohl in der, kann man das als Finanz einfach verallgemeinern, die Finanz, sage ich mal, das Finanzsegment von euch und das Steuersegment, kann man das so in,
ja.
Ja, wollte nur sicher gehen, dass das der richtige Begriff dafür ist. Wie viel setzt ihr das in diesen beiden Bereichen schon ein, im Sinne von KI, Automatisierungen, wie funktioniert das bei euch in der Umsetzung, intern vor allen Dingen?
Also Automatisierung nutzen wir natürlich super viel, klassisch über so Sachen wie Integromat, also heißt jetzt Make, aber alles, was da passiert quasi mit den API-Keys. Was jetzt KI angeht, sind wir noch so ein bisschen vorsichtig. Das ist lange nicht so schlimm, wie viele Steuerberater oder auch Finanzberater das sagen, dass du nach dem Motto eigentlich gar keine KIs benutzen darfst. Du musst da ein bisschen aufpassen, wo sind die gehostet, wo haben die ihre Datenserver, wo greifen die drauf zu, wo legen die ihre Daten ab und so weiter. Das heißt, dann nutzen wir im Finanzbereich quasi noch gar keine KI. Im Steuerbereich ist es so, dass wir ein Onboarding-Tool nutzen, das nennt sich Milia. Das ist verknüpft mit Datev und das ist auch eins der neuesten Tools, die mit auf den Markt gekommen sind. Und die bieten eine eigene KI mit an, um zum Beispiel Jahresabschlüsse zu prüfen, Berichte vom Finanzamt zu prüfen und Co. Und diese KI wurde aber auch von der Steuerberaterkammer und Co. mit überprüft. Das heißt, die haben quasi auch ein Siegel, dass Steuerkanzleien das nutzen dürfen und dass Kundendaten darin auch verarbeitet werden dürfen. Das ist das Einzige, was wir gerade nutzen. Alles andere ist uns dann auch noch ein bisschen zu heiß. Da warten wir jetzt mal lieber noch so 2-3 Jahre ab, bis mal richtige Urteile kommen, bis mal ein bisschen was geprüft wurde und man sich auch auf so ein paar Sachen berufen kann. Weil jetzt ist ja, würde ich sagen, schon noch ziemlich viel grüne Wiese, was so KI angeht. Das ist uns dann noch ein bisschen zu heiß.
Es gibt ja immer so ein paar also Plattitüden, wenn Mandanten schimpfen, gerade so Werkstätten, schimpfen immer so über das Gleiche. A, es findet keine Steuerberatung statt. Es ist eigentlich eine richtige eine staatliche, also betreute
Steuerverwaltung.
Ja, genau. Dann so ein paar Klassiker, lohnt sich gar nicht mehr, also in Deutschland. Ja. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, man wird Digital Native und ist nie mehr als 180 Tage im Jahr irgendwo.
Okay, da habe ich aber da müssen wir jetzt mal gucken, wie das hier in dem Podcast ankommt, weil da habe ich relativ harte Meinung dazu.
Wir lieben also harte Meinung. Wenn du noch Dessau nicht magst, dann findet hier großen Anklang.
Das ist jetzt ein Running Gag, den kennst du nicht, aber
ich habe keine positiven und keine negativen Gefühle zu Dessau.
Das ist eine gute Antwort.
Das Thema können wir
erstmal abhaken. Das ist eine gute Antwort. Also Mandanten können gerne kommen aus Dessau. Gerne.
Okay, also ich würde gerne mit dem zweiten Thema zuerst starten und dann auf dieses ganze Steuerverwaltungsthema einsteigen. Das lohnt sich in Deutschland gar nicht mehr selbstständig zu machen, so viele Steuern, Abgaben und so weiter. Ich kriege tagtäglich, haben wir ja Anfragen mit, wir wollen auswandern, wir wollen nach Zypern, wir wollen nach Dubai, wir wollen nach überall, wo es halt schön ist, was die Steuern angeht. Und wir merken aber aus den letzten 4-5 Jahren, dass viele, die dahin ausgewandert sind, auch wieder zurückkommen. Und ich sage mir dann eine Sache, wir unterstützen das auch nicht. Wenn einer sagt, ich will nur wegen den Steuern auswandern, lehnen wir die Aufträge ab. Das müssen andere Steuerkanzleien machen, da haben wir keinen Fokus drauf. Wir nehmen nur die Aufträge an, die zum Beispiel sagen, ich habe eine E-Commerce-Firma, ich produziere Pullover und ich möchte in der Türkei jetzt eine Firma aufmachen, die extra nur für mich meine ganzen Klamotten herstellt. Das begleiten wir gerne. Dann wissen wir, warum die da die Firma gründen. Das hat jetzt nichts mit Steuersparnis zu tun. Aber alle anderen Unternehmer, da muss man mal so ein bisschen sagen, die sind hier teilweise 20, 30 Jahre total privilegiert aufgewachsen in Deutschland, haben hier ein super Schulsystem genossen. Bei uns ist es, auch wenn natürlich die Steuern höher sind und die Abgaben als in anderen Ländern, ist es ein wunderschönes Land. Wir haben eine sehr gute soziale Struktur bei uns. Die haben es jetzt geschafft, sich rauszuarbeiten in einen etwas höheren Lebensstandard und dann zu sagen, oh, jetzt aber der Punkt, wo ich sofort weg will, weil jetzt stört mich jeder Steuereuro, da habe ich einfach ein Problem mit, weil wir haben als Unternehmer in Deutschland auch eine soziale Verantwortung, müssen Arbeitsplätze schaffen, wir tragen auch zum Bruttoinlandsprodukt dabei. Wir sind prozentual am Bruttoinlandsprodukt quasi nicht beteiligt, das ist 0,00000 irgendwas Prozent. Aber wenn alle so denken würden, dass wir gehen, dann schafft sich Deutschland Stück für Stück von alleine ab. Und deswegen sage ich immer, nutzt die legalen Mittel und Wege, die wir in Deutschland haben, weil es ist nicht verwerflich, Steuern zu optimieren, Steuern zu sparen. Aber ich würde niemals aus Deutschland auswandern wegen der Steuer. Wenn mal ein Krieg ausbricht, wenn man flüchten muss, das sind vollkommen andere Situationen logischerweise, das würde ich niemals verurteilen. Aber solange wie es hier lebenswert bleibt, werde ich immer meinen Lebensmittelpunkt hier haben, ich werde meine Firmen hier haben, ich werde hier Steuern zahlen, wenn auch logischerweise ein bisschen optimiert. Aber das ist man so ein bisschen dem System auch schuldig. So, das vielleicht dazu. Das finden auch nicht alle gut, aber müssen sie ja auch nicht. Das ist am Ende meine Meinung, darf ja jeder die eigene haben. Ja, und was das Thema Steuerberatung, Steuerverwaltung und mein Steuerberater ist ja gar nicht proaktiv angeht, da habe ich auch eine relativ klare Aussage. Ich würde jedem Unternehmer, der das sagt, dass der Steuerberater nur verwaltend tätig ist, den Vorschlag geben, 5.000 Euro zu nehmen, dem Steuerberater aufs Konto zu überweisen und zu sagen, lieber Steuerberater, ich habe dir gerade 5.000 Euro zusätzlich überwiesen, such mir bitte mal alle Wege raus, die dir einfallen, damit ich Steuern sparen kann. Und ich wette mit dir bzw. mit euch, über 70% aller Steuerberater würden sich hinsetzen, die Zeit nehmen und zumindest mal ein paar Ideen entwickeln. Ob die geeignet dafür wären, das umzusetzen, ob die das Wissen im Finanzbereich haben und so weiter, das steht auf einem vollkommen anderen Plan. Aber der deutsche Unternehmer oder derjenige, der das sagt, erwartet, mehr Leistung zu bekommen für etwas, was er nicht bezahlt, und das würde er selber nicht tun. Wenn ein Architekt angeheuert wird, um ein Haus zu bauen, wird er nicht als kostenlose Leistung noch eine Garage daneben setzen. Dann sagt er, das kostet einen Aufpreis. Und so ist es mit unserer Dienstleistung auch. Unsere Kunden behalten ihre laufenden Steuerberater. Die Steuerberater machen weiter die Buchhaltung, die Jahresabschlüsse, die Einkommensteuererklärung, alles, was dazugehört. Aber wenn sie mit uns in der Gestaltung arbeiten wollen, müssen sie uns zusätzlich bezahlen. Und das Geld könnten sie natürlich auch genauso gut ihrem Steuerberater geben. Wie gesagt, ob der das so gut könnte wie wir, vollkommen anderes Thema. Aber wenn die Leute bereit wären, zusätzliche Leistung zu zahlen, würden aus meiner Sicht die meisten Berater auch zusätzliche Leistung machen.
Hervorragende Antwort.
Ich würde jetzt gerne noch mal zu diesem Auswanderungsthema zurückkommen.
Können wir ja auch gerne machen.
Ja, ich finde das spannend, seitdem ich mich ein bisschen mehr im Rahmen unserer Zusammenarbeit und so auch damit auseinandergesetzt habe oder ein bisschen mehr Awareness dafür entwickelt habe, für dieses gesamte Steuerthema oder so. Ich finde es interessant, wenn man so durch LinkedIn scrollt und dann irgendwelche Beiträge über Auswanderung liest und dann da lese ich manchmal so sogar so zwischen den Zeilen, habt ihr vielleicht alles bedacht, was das angeht, dass das euch nicht irgendwie auf die Füße fällt, weil manche sind da irgendwie ein bisschen zu blindäugig, habe ich das Gefühl. Also ich habe ja selber mit dem Gedanken gespielt, aber für mich ist es zum Beispiel keine Option, also es wäre jetzt kein Steuerthema, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, zum Beispiel Dubai kann ich gar nichts mit anfangen persönlich. Für mich wäre es Natur zum Beispiel. Aber für mich ist es keine Frage, so die GmbH, die Firma ist in Deutschland gegründet, in Deutschland aufgewachsen, mit deutschen Kunden, warum sollte ich jetzt anfangen, das Unternehmen irgendwie wegzuziehen, das wird hier bleiben, das ist für mich gar keine Option, dann wird die Struktur halt so umgebaut, dass es einfach funktioniert, so, aber für mich ist das halt gar kein anderes Thema.
Da muss man halt, also als fairen Punkt ja auch nochmal hinzufügen, wenn jetzt einer zu mir kommen würde in die Beratung und sagt, Lukas, ich will nach Spanien, Frankreich, Norwegen, was auch immer, weil ich habe da schon Familie, ich bin da zweimal im Jahr, ich fühle mich da wohl, ich glaube, das ist meine Heimat, ist das ein vollkommen anderes Thema als, ich mache jetzt 10.000 Euro Umsatz jeden Monat, ich mache so ein bisschen Social Media, LinkedIn-Betreuung, ich gehe jetzt mal nach Bali, weil da kann ich nämlich die ganze Arbeitskraft da schön ausnutzen, weil die kriegen alle nicht mal Mindestlohn, da ist alles schön günstig, da muss ich kein Geld für mich ausgeben, bin schön 180 Tage da, aber so richtig abmelden will ich mich auch nicht, weil dann muss ich ja da bleiben, dann kann ich nicht zurück nach Deutschland, eigentlich will ich gerne mir die Rosinen aus allen Kuchen mit rauspicken, das ist halt was vollkommen anderes. Und da habe ich dann halt ab einem gewissen Punkt ein Mentalitätsproblem. Und die Leute, die das gut finden, die können es trotzdem gerne machen, aber die müssen sich halt einen anderen Berater suchen. Und damit können die auch gut leben. Aber was das Thema, haben die alles bedacht angeht, kann ich dir sagen, 90% nein. Ist aber an sich, sage ich mal, halt, das muss ich halt als eigenes Risiko in meiner Firma einfach auf dem Schirm haben. So ist das, wenn man selbstständig ist. Man trifft eine Entscheidung und wenn man sich nicht vorher ausreichend informiert über verschiedene Probleme, die auftreten können, muss ich damit leben können, wenn dann mal ein Problem auftritt und ich das bezahlen muss. Und gerade bei diesem Auswanderungsthema steht natürlich auch trotzdem immer die Frage im Raum, was kriegt das Finanzamt mit und was kriegt das Finanzamt nicht mit? Ja, das ist natürlich ein heißer Deal, den man eingeht, aber wir haben auch schon Leute kennengelernt, die haben jegliche Beratung abgelehnt, haben gesagt, ich schließe hier einfach alles, was ich habe, ich verkaufe alles, was ich habe, dann packe ich mein Geld in meinen Koffer und dann bin ich einfach mal weg. Und von denen habe ich bis jetzt nichts Negatives mehr gehört, aber es gab auch Leute, die wollten einen ähnlichen Plan verfolgen und da ist es ordentlich in die Hose gegangen. Also ich habe es mir auf jeden Fall abgewöhnt, mit solchen Leuten dann viel zu schreiben, weil ich hatte am Anfang die blöde Angewohnheit, dann immer so ein bisschen den Besserwisser zu spielen und zu sagen, hey, aber hast du schon an das und an das und an das gedacht? Und damit macht man sich erstens nur unbeliebt und zweitens, wenn die Leute Hilfe wollen, holen sie sich die.
Ja.
Da, also man muss nicht helfen, wo keine Hilfe gewollt ist.
Ja, das habe ich auch, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auch regelmäßig mitbekommen in deinem täglichen Doing, aber wenn die Leute einfach nicht offen sind, irgendwas anzunehmen, dann brauchst du die auch nicht belehren. So, das ist für mich so ein klassisches Beispiel, was ihr sehr, sehr gut macht. Dieses informierende Content, der jetzt nicht unbedingt zu höchsten Conversions ausgelegt ist, aber über lange Zeit die Leute so lange bespielt und über Themen aufklärt, bis sie dann irgendwann mal offen sind. Aber dass die Leute von, ich habe keinen Bedarf im Gespräch hin zu einem Verkauf zu bewegen, ist finde ich persönlich unglaublich schwierig. Das wirst du wahrscheinlich eh nicht wahrnehmen bei einer Rechtsberatung.
Ja, ist aber auch eine Entwicklung bei mir gewesen. Also als junger Anwalt kann ich erinnern, ich wollte allen meine so wichtige Meinung kundtun. Ich wollte sagen, ja, ich habe ja Kenntnis. Leute, nee, so kann man es nicht machen. Genau. Und das habe ich mir irgendwie ein bisschen abgewöhnt. Das hat das Leben einem auch ein bisschen, genau wie du sagst, es ist unsympathisch. Es verbrennt auch denjenigen, schon obwohl man das gar nicht will. Und gedankt wird es auch nicht. Also deswegen.
Ja, und was ja auch mit dazugehört, nochmal ein, zwei Punkte kurz zurückgesprungen. Es gibt ja auch trotzdem Leute, gerade wenn die auswandern, die beschweren sich ja gerne und haben Probleme, aber nicht jeder will sein Problem gelöst haben. Manche Leute fühlen sich auch einfach wohl im Problem. Weil für viele Unternehmer fühlt es sich viel schöner an, sich so ein bisschen in die Opferrolle stellen zu können und zu sagen können, oh, das ist schiefgegangen und das war blöd, weil damit kriegst du auch Klicks, damit kriegst du auch Aufmerksamkeit. Und dementsprechend, gerade wenn so Beiträge veröffentlicht werden, oder das haben wir auch in der Beratung ganz oft, wo Leute kommen wegen Lösungsvorschlägen, aber dann, egal welchen Lösungsvorschlag man bringt, der nicht angenommen werden soll. Und dann bin ich tatsächlich inzwischen so, dass wir dann auch ganz klar sagen, möchtest du überhaupt das Problem lösen oder wolltest du mir einfach nur erzählen von deinem Problem? Solche Leute gibt's. Und das muss man dann akzeptieren. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber manchmal fühlt sich das ein steuerliches Problem lösen, ein finanzielles Problem lösen, das tut halt weh. Gerade im Bereich, wo wir uns noch nicht so gut auskennen, Unternehmer 50 Jahre plus, da haben 80% aller Unternehmer eine Altersvorsorgelücke. Das habe ich jetzt nicht bei Studien nachgeguckt, das ist jetzt mein Bauchgefühl. Aber wir haben so viele Unternehmer, die sagen, ja, also meine Vision ist es eigentlich, die Firma zu verkaufen. Da müssen wir uns eingestehen, unter 5% der mittelständischen Unternehmen werden jemals ihre Firma so verkaufen, dass sie da Altersvorsorge betreiben können. Und anstatt dass die, wenn man jetzt wenn die 50 sind, hätte man ja noch so 10, 15 Jahre Zeit, um so ein bisschen was zu tun. Und die fangen trotzdem nicht an. Die kennen das Problem, die wissen, dass das schwierig wird, aber es tut in dem Moment mehr weh, sich mit dieser Wahrheit zu beschäftigen und das zu lösen, als es lieber erstmal ein bisschen so von sich wegzuschieben. Und da kannst du dich als Berater dann auf den Kopf stellen und noch so schöne Lösungen haben und noch so ein sympathisches Team haben und da kannst du alles Wissen der Welt haben. Wenn die dann da nicht rangehen wollen, dann kannst du nur warten und hoffen, dass die sich in 5 Jahren nochmal melden und sagen, boah, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt will ich doch was tun. Und es ist ja auch manchmal ein bisschen vermessen, wenn ich das sage, ich bin 26, was weiß ich über einen 50-jährigen Unternehmer, der schon 30 Jahre geschuftet hat, aber rein mathematisch kann halt jeder ausrechnen, dass der ein Problem hat.
Ja.
Da kommt man leider nicht dran vorbei.
Wie sehr habt ihr gerade aufgrund des Alters des Teams, was ihr ja in der Provenia seid, fast egal in welche Ecke man irgendwie schaut von eurem Team, wie sehr habt ihr damit, in Anführungszeichen, zu kämpfen mit der Wahrnehmung, gerade wenn es um eine ältere Zielgruppe geht? Ist das ein großes Thema oder mittlerweile überhaupt gar nicht mehr?
Überhaupt nicht. Also am Anfang kann ich mich erinnern, so 2023, da gab es schon hier und da mal so den Einwand, da sind wir, also Kieran und ich sind 23 gewesen, da war das schon so, dass mal einer gefragt hat, hey, aber könnt ihr das alles, was ihr hier sagt? Ihr seid noch so jung. Und da muss man einfach dazu sagen, Chapeau an meinen Geschäftspartner Kieran. Also der Mann, der fällt ja förmlich vom Stuhl vor Fachwissen und Erfahrung, die der gesammelt hat in seiner auch kurzen Zeit bis jetzt. Und sobald die einmal ein oder zwei richtige Beratungstermine mit uns wahrgenommen haben, gab es nicht einen einzigen mehr, der unser Know-how angezweifelt hat. Also gab es dann einfach nicht mehr, weil Kilian auch die wunderbare Eigenschaft hat, dass der sich nicht aus dem Fenster lehnt. Der sagt dir ganz klar auf deine Fragen die Antworten, alles, was er weiß. Aber wenn du eine Frage stellst, wo er merkt, er kommt an seine Grenze, sagt er sofort, sorry, aber das kann ich dir nicht beantworten. Da fehlt mir die Erfahrung, das Wissen, was auch immer. Und das ist aus meiner Sicht das größte Zeichen für Seriosität in einem Berater, wenn er auch seine eigenen Grenzen kennt. Und deswegen, den Einwand habe ich bestimmt jetzt schon 1,5 Jahre gar nicht mehr gehört. Zumal, du kennst ja unser Marketing, wir ja auch sehr viel mit unseren Kunden werben. Und wenn natürlich ein Lead zu uns kommt und der hat schon 8 oder 10 Leute kennengelernt, die er aus dem privaten Unternehmerumfeld kennt, die alle sagen, bei Provenia ist es geil, dann rückt diese Altersthematik auch irgendwann mal in den Hintergrund, weil die Leute kaufen dann nicht mehr, weil die uns jung finden oder cool finden oder weil wir gut aussehen oder was auch immer, sondern die kaufen irgendwann, weil sie sagen, oh, ich würde mich auch gerne, was Steuern angeht, so gut fühlen wie die Leute, die ich da gesehen habe. Das ist einfach dieses Steuerthema und da kann ich mich beim Markt bedanken. Da sind so viele Leute unzufrieden. Es ist so leicht, den Markt auszuperformen bei uns in der Branche, dass die Leute, die können sich quasi nur wohlfühlen bei uns, weil es geht gar nicht anders. Und durch dieses Finanzthema und das Steuerthema, das klingt jetzt gleich ein bisschen arrogant, was ich sage, aber in so einem Podcast-Format kann man das mal sagen, man hat auch einfach als Wachstumsunternehmen einen Marktnachteil, wenn man nicht bei uns Kunde ist. Das ist Fakt. Es gibt keine Provision, keine versteckten Kosten. Alle Steuerkanzleien, die ähnliches Know-how haben wie wir, sind viel teurer. Also jetzt nicht bei uns Kunde zu werden, ist faktisch gesehen ein Nachteil. Das muss ich natürlich sagen. Mir gehört 50% der Firma. Ne? Natürlich brenne ich da ein bisschen mehr für als andere Leute. Aber auch jeder andere Berater, der das ganz ehrlich sich mal durchdenkt, wir machen ja keine Geheimnisse. Unsere ganzen Zulassungen und die ganzen Genehmigungen, das kannst du ja alles online nachprüfen. Das ist ja jetzt nicht, als ob ich mich hier hinsetze und sage, wir sind was, was wir nicht sind.
Mal zu erzählen, wir hatten vorhin eine Besichtigung, da ging es um ein Haus und Grundstück. Und der Verkäufer hat natürlich dann erzählt, ich verstehe nicht, warum nicht jeder Geld mit Immobilien verdient. Ist eigentlich ganz einfach. Man kauft das erste, vermietet das, kauft dann das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und irgendwann macht man so viel Geld wie er.
Das hat er dir bei der Besichtigung gesagt.
Genau, also ungefähr.
Absolut sympathisch, okay.
Würdest du damit abholen?
Mich holt man damit ab. Ich muss fairerweise sagen, der war auch wirklich sympathisch. Ich habe das jetzt ein bisschen unsympathisch dargestellt, aber der war wirklich sympathisch. Und ich habe mir das angehört und gesagt, stimmt. Ja, eigentlich ist da ja also was dran. Ist es immer noch so, dass so Immobilien der Hauptbaustein der Vorsorge ist, oder?
Also das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wenn ich meine Erstgespräche habe und man spricht mit den zukünftigen Mandanten, dann fällt immer der Satz, oh, Immobilien will ich später schon mal machen. Also es ist schon noch ein Thema, was ein bisschen geil ist. Und ich verstehe das auch. Ich habe mit 21 meine erste Immobilie gekauft damals, aus dem Vertrieb, wo ich halt gearbeitet habe. War ein totales Scheißobjekt rückblickend betrachtet, aber mein Gott, das sind halt die Erfahrungen, die man macht. Und viele unserer Mandate haben auch Immobilien. Aber es ist definitiv nicht so, dass man jetzt sagt, man kauft einfach eine und dann geht das immer weiter, weil das ist bei einem Selbstständigen viel, viel schichtiger, aus welchen Gründen welche Entscheidungen getroffen werden. Denn viele wollen gerne als Selbstständige diesen ganz klassischen Ablauf haben mit, ich habe meine Schufa, ich habe meine Bonität, ich gehe zur Bank, ich habe mein Objekt ausgesucht, ich finanziere das und dann geht das los. Aber als Selbstständiger hast du, also musst du zwangsläufig auf eine ganz andere Art und Weise mit Bankern reden, weil wenn die anfangen, dir die Spielregeln zu diktieren, dann hast du es schwer im Immobilienbereich. Sondern eigentlich musst du immer alles vorbereiten. Du brauchst deine Liquiditätsplanung. Du musst schon die Mietvoraussicht haben für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Du musst mit deinem Steuerberater gesprochen haben, dass er dir eine Bank-BWA fertig macht und nicht die Standard-BWA, die er dir immer schickt. Da können die ja auch so ein bisschen ein paar Rädchen drehen. Und dann geht man eigentlich zum Banker und sagt, ich habe das Objekt, ich habe die Planung, das möchte ich durchsetzen, das wird später mal entwickelt werden an der Immobilie. Machen Sie das für mich oder muss ich zu einer anderen Bank gehen, die mir das finanziert? Und dann hätte man das als Selbstständiger auch viel leichter. Und jetzt kommen wir aber an, ich sag mal, den Grundtenor, den viele haben. Die sind so sehr im Tagesgeschäft drin, die können sich mit diesem Immobilienthema gar nicht beschäftigen. Deshalb fallen die oft auf Vertriebe rein, weil die sagen, es ist alles schlüsselfertig, alles ganz einfach, wir übernehmen das alles für dich, ist alles ja fertig. Und dann kaufst du dir aber natürlich Haufen Provisionen ein und kriegst schlechtere Deals. Das heißt, ja, viele machen Immobilien, wollen Immobilien machen, scheitern aber dann daran, mehr Objekte zu kaufen, weil sie die ersten falsch gemacht haben. Und wenn du dir einmal zu viel Kapital bindest, wirst du Immobilien ja nicht so einfach los, wie ich verkaufe jetzt mal mein ETF und dann habe ich das Geld auf dem Konto, sondern du brauchst einen Käufer, der muss ja auch noch finanzstark sein, dann musst du schauen, machst du ein Verkäuferdarlehen, machst du ein Bankdarlehen, jetzt kennst du dich da ja wahrscheinlich auch selber so ein bisschen aus deiner Anwaltswelt. Und was viele unterschätzen, ist der Hebel, den man selber so in seiner Familie und in seinem eigenen Unternehmerumfeld hat. Wir denken immer alle, wir müssen alles alleine wuppen. Ich habe mit einem Steuerberater eine Firma zusammen. Ohne den hätte ich nicht halb so viele Möglichkeiten, wie ich jetzt habe. Und für mich gibt es gar nicht mehr dieses, ich muss jetzt alleine 10 Immobilien aufbauen, sondern unsere Idee ist immer, wir haben die Steuerkanzlei, wir haben die Unternehmensberatung, wir haben die Mitarbeiter. Was können wir gemeinsam aufbauen, wenn wir alles zusammenschmeißen? Weil da wird viel mehr Zinseszinseffekt entstehen, als wenn er jetzt seine paar Kröten nimmt und ich meine paar Kröten nehme und wir alleine voneinander versuchen, irgendwas aufzubauen. Da gehört natürlich ordentlich Vertrauen und Agreement und so weiter zusammen. Das würde jetzt auch nicht jeder schaffen. Aber war jetzt wieder viel zu ausholen, sorry dafür. Es ist definitiv noch ein großer Bestandteil. Es sind viele Leute viel zurückhaltender geworden aufgrund der politischen Lage in Deutschland. Aus meiner Sicht muss man aber einfach mal mutig sein und antizyklisch handeln, weil es wird in Deutschland realistisch gesprochen nicht der Punkt eintreten, dass auf einmal in allen Städten alle Buden leer stehen, weil irgendwo müssen die Leute wohnen. Es wird mal ein kleiner Knick kommen, es werden vielleicht mal die Mieten zurückgehen, es wird vielleicht auch mal ein Mietendeckel kommen und so weiter und so weiter. Aber das heißt deshalb nicht, dass Investments per se schlecht sind. Marktphasen muss man immer irgendwie outperformen. Das ist in jeder Krypto-Investment, in jeder Aktie, in jeder Immobilie, das ist überall gleich. Nur was Immobilien definitiv nicht sind, ist passives Einkommen. Das muss ich halt wissen vorher. Also Immobilie ist Arbeit. Das ist nicht, dann sollte ich einen ETF besparen.
Wie würdest du denn, wenn jetzt jemand ein Einzelunternehmen hat Und genauso eine...
Krasser Cut jetzt.
Ja, ja. Nee. Ich tatsächlich schon ein bisschen Hand in Hand, weil ich fand das Thema, als wir das damals durchgesprochen hatten, schon sehr interessant. Mal angenommen, jemand kommt in ein Einzelunternehmen zu euch, wirklich solo-selbstständig meinetwegen, und hat vielleicht sogar noch ein, zwei Immobilien an der Hand. Wie würdet ihr dann da rangehen? Wie leitet ihr die Leute in der Finanzberatung also Hand in Hand? Was muss man da auch beachten bei der Konstellation? Und wie geschieht dann auch so ein Übergang Richtung GmbH, Holdingstruktur? Macht das überhaupt Sinn? Was ist da so dieses Ausgangsszenario, wenn jetzt jemand als Selbstständiger schon Immobilien hat und zu euch kommt?
Da habe ich jetzt gleich so eine Kalenderweisheit für euch. Also wenn ihr irgendwo so ein Schweinchen habt, ich stecke nachher gerne einen Euro rein oder zwei Euro. Am Markt ist es leider so, dass es ganz viele Berater gibt, die sagen, sie beraten individuell, aber die beraten eigentlich gar nicht, sondern die haben vorgefertigte Lösungen und suchen die richtigen Kunden zu ihren Lösungen. So funktioniert das am Markt eigentlich. Und unser Ansatz ist ja zu sagen, es ist vollkommen egal, ob du eine GmbH gründest oder ob du eine Immobilie kaufst oder ob du eine Stiftung, eine Genossenschaft oder was auch immer machst. Vielleicht bleibst du auch Einzelunternehmer, sondern zu schauen, wo willst du zukünftig mal hin? Und jetzt gibt es zum Beispiel, um in diesem Immobilien- und GmbH-Bereich zu bleiben, Leute, die sagen, ich bin bereit, alles zu tun, solange meine Situation besser wird und ich weniger Steuern zahle. Und es gibt Leute, die sagen, mir ist eigentlich vollkommen egal, was da steuerlich und haftungsseitig auf mich drauf zukommt. Ich will noch eine dritte oder vierte Immobilie kaufen oder ich will die GmbH gründen. Und das loten wir als erstes mit den Kunden aus. Sind die offen für alles, was geht? Oder haben die ein klares Ziel, wo die hinwollen? Weil das sind zwei komplett unterschiedliche Beratungen. Und dann sind die meisten eher so, dass sie sagen, na, Lukas, also ich wäre schon für alle Schweinereien eigentlich zu haben, aber ich will, dass es auf jeden Fall rechtssicher ist und ich will damit so wenig zu tun haben wie möglich. Das ist so der Durchschnittskunde bei uns. Und dann würde man reingehen, würde dieses Röntgenbild machen, von dem ich erst gesprochen habe. Dann guckt man sich die Objekte an. Und jetzt erwarten viele, dass wir sagen, nach den ersten Beratungstermin, du gründest jetzt eine Immobilien GmbH, du wandelst dein Einzelunternehmen in die GmbH um und dann gründest du noch eine Holding, legst das alles drunter, dann bist du perfekt, bist fertig, hau wieder ab, wir nehmen jetzt den nächsten. Fakt ist aber, das Einzelunternehmen als solches reicht als Bewertungskriterium gar nicht aus. Jetzt kann mir einer sagen, ich mache 300.000 Euro Gewinn im Einzelunternehmen, da würde jeder Berater schreien, du musst eine GmbH machen. Jetzt weiß ich aber nicht, vielleicht ist derjenige verheiratet, zusammenveranlagt und die Partnerin geht gar nicht arbeiten. Zack, sieht die Situation auf einmal ganz anders aus. Das Einzelunternehmen macht immer noch 300.000 Euro Gewinn, aber deshalb muss es jetzt nicht mehr selbstverständlich sein, eine GmbH zu machen. Und deshalb gucken wir uns dann die gesamte Privatsituation und die Finanzen und die Vermögenswerte an, um zu schauen, was ist individuell in der Situation des Kunden sinnvoll. Und dann gucken wir natürlich, was bringt den größten Return und das setzen wir zuerst um. Und meistens ist das Leichteste, zuerst die Unternehmensstruktur zu ändern, weil da werden sowieso laufend Einnahmen generiert. Das heißt, da müssen wir zuerst schauen, dass mehr übrig bleibt. Und wenn mehr übrig bleibt, ist auch mehr Kapital vorhanden für Immobilien, für Investment, für Altersvorsorge, was auch immer. Weil gerade im Immobilienbereich ist es so individuell, da kannst du gar nicht sagen, ab 5 Immobilien musst du eine GmbH gründen oder ab 10. Das kommt darauf an, wie viel Abschreibung hast du, wie hast du gekauft, wie sind die Zinsen in deinem Darlehen, was ist dein Ziel mit der Immobilie, soll die verkauft werden, willst du die behalten, sollen die deine Kinder kriegen? Da musst du so viele Fragen stellen. Also jeder, der sagt, wenn du 10 Immobilien hast, weiß ich, welche Struktur du brauchst, der ist entweder unseriös oder lügt.
Question answered, würde ich mal meinen.
Für mich ist es immer voll schwierig, in diesen Themen den Punkt zu finden, weil... ihr merkt ja, dass ich oft schon so ein bisschen gegen den Markt schieße und ich mache es gar nicht, weil ich sagen will, alle sind viel beschissener als wir. Aber es ist halt leider so, dass Leute zu uns kommen mit Aussagen von Vorberatern, die so verpauschalisiert worden sind, dass ich mich manchmal frage, wie kann man so mit den Kunden sprechen? Und deswegen fällt es mir da schwer, manchmal da eine Grenze zu ziehen, was erklärt man jetzt noch und was erklärt man nicht, weil es irgendwie trotzdem wichtig ist für Leute, die jetzt zuhören, dass die verstehen, wie wir so ticken in der Beratung halt.
Das finde ich im Marketing auch generell, also branchenübergreifend, also egal, ob wir von Gesundheitswesen, Juristerei oder jetzt so Finanzthemen sprechen, wie, also was ist ja auch ein Crossover zwischen Juristen und also Recht und Finanzen. Da sind so viele Falschaussagen von unqualifizierten Leuten da draußen, die sich irgendwie selber Expertise zuschreiben oder, also ich habe jetzt letztens erst gesehen, dass es ja wettbewerbsrechtlich, unterbrich mich gerne, wenn ich jetzt Mist labere, für Doktoren und Doktorandinnen im medizinischen Bereich, also Ärzte, wirklich ausgebildete Ärzte und Ärztinnen, illegal ist, für medizinische Mittel zu werben, also irgendwelche von Pharmakonzernen oder so, wenn die Werbung über die machen wollen oder so. Aber wenn du im Medizinstudium bist, ist es legitim, weil du nur noch kein fertiger Arzt bist. Und das finde ich, also das muss man erstmal differenzieren von außen. Du weißt ja gar nicht, was diese Vorgaben sind als 0815 Mensch, sage ich mal, verallgemeinert. Und das finde ich unglaublich gefährlich, weil wenn man dann mal weiß, wie sich das Ganze zusammensetzt und wie viel Mist eigentlich im Namen von irgendjemand anders gebaut werden darf, nur weil man sich irgendwelche fiktiven Titel gibt, die aber eigentlich gar nichts heißen, was aber nicht jeder weiß, dass die nichts heißen, unglaublich gefährlich.
Vor allem, da muss ich auch mal was sagen, das habe ich jetzt letztens erst von unserem Notar gehört. Ich wusste auch gar nicht, man kann sich ja selber einfach Jurist nennen.
Was?
Das ist kein geschützter Titel.
Da bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß, dass nach dem ersten Staatsexamen habe ich mir bin ich Diplomjurist. Ich glaube, Jurist sollte geschützt sein.
Das könnte man nochmal prüfen, weil ich hatte nämlich letztens eine Doku gesehen über einen Unternehmer, der gefühlt halb Deutschland verarscht hat und dann auch mal ins Gefängnis gegangen ist und so weiter. Und der hat einfach nur mal ein Semester irgendwo studiert und durfte sich trotzdem Jurist nennen, weil er halt da mal ein Studium gemacht hat. Das wäre mal spannend nachzuprüfen, ist jetzt für einen Podcast vollkommen irrelevant, aber das finde ich verrückt, wie schnell man sich trügen lassen kann. Ich kenne es aus dem Steuerbereich auch, wie viele Coaches und Päpste und Gurus und hast du nicht gesehen, gibt es da. Ich muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ich rede ja jetzt auch über Steuern und ich habe auch keinen Steuerberatertitel. Aber ich finde, es macht schon nochmal einen Unterschied, weil ich ja mit jemandem zusammen die Firma habe, der einen Steuerberatertitel hat, wir Steuerberatung durchführen dürfen und so weiter, auch wenn ich das per se nicht darf.
Und der auch das mal gegencheckt.
Genau, aber da wird auch so viel einfach Mist verbreitet auf Social Media, wo wir manchmal auch schon Videos mit Kieran kommentiert haben, wo ich dachte, ey, das ist echt gefährlich, weil es gibt ja wirklich Leute, die prüfen das dann nicht nochmal mit dem Steuerberater gegen, sondern die gucken sich das in Social Media Video an und denken, alles klar, wenn das geht, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich hatte letztens ein Erstgespräch, auch für eine GmbH-Umwandlung, da hat einer gesagt, du Lukas, ich kaufe bei dir, ich mache die Umwandlung einfach alleine. Und da habe ich nochmal nach 2, 3 Begriffen gefragt und meinte, wie würdest du beim Notar machen, wie machst du mit den Gesellschaftsverträgen und so weiter. Also, ja, das kriege ich mir mit KI ein bisschen, das kriege ich schon alleine, da brauche ich jetzt kein Honorar bei euch bezahlen. Da habe ich gesagt, also Hut ab natürlich erstmal, mutig, dass du das machst, aber da ist ja, du kennst aus dem Anwaltsbereich ja, da kann so viel schief gehen, da wäre mir jedes Honorar von jedem Berater immer lieber als das, was ich vielleicht zahlen muss, wenn ich da Quatsch verzapfe. Aber vielleicht ticke ich da auch nur ein.
Nee, das ist, mir hat zwar mal jemand gesagt, naja, wenn ich um die 20 Verträge schreibe und 19 laufen so durch und beim 20. da gibt es Probleme, dann zahle ich lieber den, als wenn ich dich 20 Mal für die Verträge bezahle.
Also ich kann es halt selber auch nur nachvollziehen, so diese, waren es so bei mir irgendwie 4,5, 5 Jahre Selbstständigkeit oder so, bevor ich dann die GmbH quasi gegründet habe. Ich habe mich immer unsicher gefühlt, weil ich aber auch nie jemanden hatte, der irgendwie auf alles mal drauf geschaut hat. Ne? Also es gab immer nur dieses klassische, jetzt sind wir wieder beim Thema Steuerverwaltung, aber ich habe ja bei euch auch gelernt, dass man es mal einfordern muss. Also wenn man, das sind ja trotzdem, Steuerberater sind ja trotzdem Dienstleister. So, und wenn du dann genau das machst, was du jetzt eben beschrieben hast, vorhin beschrieben hast, mit dem, ich überweise jetzt einfach mal 5.000 Euro, so nach dem Motto, oder das auch mal einforderst und proaktiv mal die Meinungen einholst, dann kriegst du ja schon sehr, sehr viel Wissen raus. Aber seitdem diese Gesellschaft so steht und ich weiß, okay, an jedem Punkt hat irgendjemand mal drüber geschaut, ich weiß, dass dieses Fundament mir nicht auf den Kopf fällt. Das ist, also alles, was da natürlich danach kommt, ist dann natürlich immer noch ein Step oben drauf. Aber wenigstens ist erstmal das Fundament solide, dass dir nicht alles hinten und vorne zusammenkracht, wenn du mal einen Fehler, der auf einen Baustein oben drauf setzt, der irgendwie shady ist, das Finanzamt eine Tiefenprüfung macht und dir dann die ganze GmbH zerruppt oder so. Jetzt mal übertrieben gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft sowas wirklich vorkommt. Das liegt dann eher bei euch beiden auf dem Tisch. Aber also alleine diese Unruhe im Kopf, weiß ich nicht, wie man das mit sich vereinbaren kann. Neben den ganzen anderen Themen, die Selbstständigkeit und Unternehmertum eh schon mit sich bringt, warum denn noch immer so dieses kleine What-If im Hintergrund haben, dass eventuell dein Fundament unstimmig ist? Warum nicht einfach die Freiheit im Kopf erkaufen?
Ja, es ist, glaube ich, unterschiedliche Priorität, die man da setzen kann. Für mich ist es immer so, einfach mentalen Arbeitsspeicher freimachen. Man hat ja nur so eine begrenzte Kapazität mit Themen, mit denen man sich so gleichzeitig beschäftigen kann, was man auf dem Schirm haben kann. Und ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Anwalt aus dem Arbeitsrecht und auch aus den Gesellschaftsrechtsthemen. Und wir haben ja auch ab und zu mal Kunden, die, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, da hat ein Kunde mit uns auch eine GmbH-Gründung beauftragt, war ein relativ kleiner Auftrag, weil es war eine Neugründung. Und der hat das Stammkapital eingezahlt, aber der hat das Registergericht nicht bezahlt. Und dann haben die GmbH rückabgewickelt, weil die ihr Geld nicht bekommen haben. Und der wollte dann nachträglich uns die Schuld zuschieben, Wobei wir ja, also wir können ihn ja nicht dazu überzeugen, dass er die Rechnung vom Registergericht bezahlt. Und ich bin dann auch so anders als der Kunde, den du gerade beschrieben hast vorher. Ich zahle dann lieber das Geld an den Anwalt und habe den Arbeitsspeicher für meine Themen wieder frei, weil ich weiß, der hat das jetzt auf dem Schirm. Ich muss mich da nicht mehr kümmern, ich muss da nicht hinterher sein, ich muss da auch keine Angst haben, weil der informiert mich, wenn Handlungsbedarf ist für mich und alles andere ist easy. Und in unserem Bereich ist es so, dass viele Kunden sich das abgewöhnt haben, weil sie gelernt haben, dass man sich auf Steuerberater so nicht verlassen kann. Die machen natürlich trotzdem ihre Arbeit, aber das habe ich mit Kilian zum Beispiel auch manchmal das Thema, der macht super viel einfach im Background, ohne den Kunden zu sagen, dass er das gemacht hat. Und das ehrt ihn, dass er das tut, aber er muss den Kunden informieren, weil sonst fühlt der Kunde sich nach dem Motto, oh scheiße, sind noch offene Aufgaben. Dann fragen die und sagt, hier, das habe ich vor 3 Wochen alles schon gemacht. Und die Kunden sagen, oh, das wäre aber cool, wenn ich das gewusst hätte, weil ich es gar nicht erst auf der Agenda gehabt. Und so ist das mit vielen Steuerberatern. Die sagen zum Beispiel, ja, die Frist ist ja erst in 3 Monaten, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber der Unternehmer macht sich trotzdem Sorgen, weil er weiß nicht, wie ist der Stand. Haben wir was gemacht? Brauche ich noch eine Zuarbeit? Muss ich da Kapazitäten für einplanen? Und das muss natürlich gegeben sein. Und wenn man da die richtigen Partner hat als Selbstständiger, wenn man einmal gute Erfahrungen gemacht hat, will man es auch nie wieder anders haben. Weil man natürlich merkt, ey, ich mache hier viel mehr Umsatz, ich kann viel besser meine Firma aufbauen, weil dieser ganze Scheiß, mit dem ich mich früher beschäftigt habe, den macht jetzt jemand anders. Und dann sind die auch bereit, das Geld zu zahlen. Aber wenn man das Geld zahlt und man muss sich trotzdem damit beschäftigen, dann wird man unzufrieden. Und das verstehe ich auch.
Das ist richtig, ja. Wenn du, es ist ja dieses klassische, wer billig einkauft, kauft irgendwann doch doppelt, ne?
Nein, nicht mal unbedingt billig. Ich kenne auch genug Steuerkanzleien, die rechnen sehr teuer ab und bieten trotzdem keinen Service. Aber das liegt bei Steuerkanzleien eher daran, dass die müssen sich halt um ihre Mandate keine Sorgen machen. Die Steuerbranche, die ist so alt, Kilian und Clemens, das sind unsere beiden Steuerberater, die sind 26 und ich glaube 29, 28 oder 29 ist Clemens, ich bin mir jetzt nicht sicher. Die gehören zu den, ich glaube, jüngsten 1,5 oder 2% aller Steuerberater in Deutschland. Und ein Großteil der Branche ist über 50. So, also es gibt einfach da gerade zu wenig Steuerberater. Das heißt, die sagen sich, ob ich jetzt einen guten Service habe oder nicht. Die Kunden können ohne mich in der Regel eh nicht. Und Geld verdienen die auch. Das ist nicht wie bei, ich sag mal, klassischen Dienstleistern, die kein Geld mehr verdienen, wenn sie eine scheiß Arbeit machen.
Wie siehst du gerade, was so diese klassische Buchhaltung angeht, die Zukunft des Steuerberaterjobs oder der Steuerbüros?
Also ich bin der tiefen Überzeugung, das ist jetzt aber natürlich, ich habe keine Glaskugel, das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube, die nächsten 20, vielleicht sogar 30 Jahre wird sich am Steuerberaterberuf selber nicht viel verändern. Den wird es weiter brauchen, der wird auch weiter ausgebildet werden müssen, weil das Steuerrecht in Deutschland wird tendenziell meiner Meinung nach eher komplizierter werden, als dass es jetzt nochmal stark leichter werden wird. Der Buchhaltungsjob selber, das ist ja eigentlich gar nicht das, was der Steuerberater machen soll. Ich glaube, der wird schon in den nächsten Jahren immer weniger gebraucht und immer mehr wegfallen, weil ich denke, dieses klassische Verbuchen von Belegen und das Zuordnen von Belegen, das folgt ja einer Systematik und einer Systematik kann man einer KI gut beibringen. Und ich glaube, an den Punkt werden wir kommen, dass der Buchhaltungsberuf selber fast zur Neige gehen wird. Ähnlich wie das damals vielleicht mal mit Nähern gewesen ist, als es dann die ganzen Nähmaschinen und so weiter gab. Jetzt ganz krasser Vergleich jetzt von 100 Jahren, aber ihr wisst Bescheid.
Callback.
Genau. Aber diese strategische Beratung, die wir jetzt schon anbieten, die wird aus meiner Sicht immer wichtiger werden, weil durch die KI wird sehr vieles immer mehr standardisiert, immer mehr 0815, immer mehr, ja, machen wir bei allen immer gleich. Und wenn du dich dann rauskristallisierst, dass du hyperindividuell bei den Kunden bist, dann baust du dir da, glaube ich, und da arbeiten wir gerade an dem Fundament, so ein First Movers Advantage auf, wo die Kunden zukünftig wissen, das können jetzt meine einzigen Ansprechpartner sein, weil die haben das vor 10 Jahren schon gemacht. Die sind jetzt weiter als die Steuerkanzlei, die jetzt erst aufwachen und merken, oh scheiße, nur mit Buchhaltung, da geht mir der Laden jetzt hier bald krachen. Und deswegen glaube ich, der Steuerberater wird weiter gebraucht werden. Die Tätigkeit des Steuerberaters, die wird sich aber definitiv ein bisschen verändern in den nächsten Jahren. Aber auch hier denken ja viele, das ist schon in 2 Jahren soweit. Wir dürfen nicht vergessen, wie lange das noch dauern wird, bis sich das alles in der Tiefe in Deutschland umsetzt. Wir reden nicht von den oberen 5% aller Selbstständigen, die schon mit KI arbeiten, sondern von den 95% der anderen, die teilweise noch nicht mal digitale Belege haben. Also da müssen wir schon ein bisschen realistisch bleiben, meiner Meinung nach. Aber ich habe, wie gesagt, keine Studien gelesen. Ich habe nicht in der Tiefe, das ist alles Bauchgefühl.
Das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding, was man durch die Online-Bubbles, wir hatten es ganz am Anfang, hattest du es angesprochen, das ist auch bei uns im Markt irgendwie so, im Agenturgeschäft, hast du auch das Gefühl, wenn du jetzt nicht sofort deine eigene Kundenplattform Vibe-codest oder was auch immer, bist du einer der, die sofort hinten runterfällt in den nächsten 2 Jahren?
Ich hatte es mit Websites zum Beispiel. Du kennst ja meine Frau, die macht ja Webdesign. Die hat sich jetzt auch ein bisschen Sorgen gemacht, was mit KI passiert. Und sind wir mal ehrlich, jemand, der sich gut mit KI auskennt, kriegt ja heutzutage relativ schnell so eine Website zusammengeschustert. Die sehen alle gleich aus, die Webseiten, aber das spielt ja erstmal keine Rolle, weil die kriegen den Webauftritt hin. Aber es gibt noch so viele Unternehmer, die haben teilweise nach Websites auf Domains laufen, die wurden vor 2000 angemeldet, irgendwelche Uraltseiten. Das wird auch die nächsten 15, 20 Jahre immer noch Unternehmer geben, die bis heute nicht erstmal nicht mal wissen, wie sie den Zugang zur KI finden. Und zweitens, das dann auch noch für die eigenen Ziele zu nutzen, das erfordert ja noch eine weitere Stufe des Bewusstseins. Also da muss noch unfassbar viel Zeit vergehen, meiner Meinung nach. Aber wenn es dann einmal durchdrungen ist, dann geht es, glaube ich, dann geht's ratzifatzi.
Ja, aber es muss halt auch erstmal von der, was du auch schon angesprochen hattest, mit vielen Urteilen erstmal es muss ein sicherer Weg irgendwie geebnet sein, dass jeder weiß, okay, in welche Richtung geht's. So, und bevor das nicht gerade auch in der deutschen Gesetzgebung verankert ist, mit welchen Spielregeln gespielt wird. Ich finde es immer spannend. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie so, als wäre das ein komplett offenes Schlachtfeld, so keiner, da gibt's irgendwie so noch keine richtigen Rechte, was das angeht. Also Datenschutz, ja, okay, aber selbst da hörst du ja online 50.000 verschiedene Aussagen über das gleiche Thema. So, krass, also spannende Phase auf jeden Fall für sehr viele Geschäftsmodelle auf jeden Fall.
Was man sich da ja auch, glaube ich, ein bisschen vor Augen führen muss, das ist zumindest die Vision, die wir mit Kilian auch für die Steuerkanzlei haben. Durchschnittliche Leute mit einer guten KI werden trotzdem nur durchschnittliche Arbeit leisten. Aber exzellente Leute mit einer durchschnittlichen KI werden immer weiter exzellente Ergebnisse bringen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach so ein kleiner Hype, der entstehen wird. Jetzt kann jeder auf einmal Vibe-coden. Aber ich kenne nicht viele Leute, die vor 6 Monaten eine Plattform gevibe-codet haben und gesagt haben, jetzt sammle ich ja mal als SaaS-Unternehmen Abo-Modelle ein, die es jetzt noch gibt. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach ein bisschen beruhigen, weil es hat halt viel auch einfach mit FOMO zu tun, dass man dann sagt, oh, um Gottes Willen, und jetzt muss ich auch Vibe-coden, jetzt muss ich das. Und ich habe auch meine Kundenplattform gevibe-coded. Ein paar Credits von Claude habe ich da auch eingesetzt, ja, gebe ich zu. Aber für mich war von Anfang an klar, das ist jetzt einfach nur mal ein bisschen rumspielen, alles mal auch auszutesten. Und da, also ich mache mir persönlich für unsere Dienstleistung und für unser Geschäftsmodell da überhaupt keine Sorgen, weil wir auch versuchen, mit diesen Techniken mitzugehen. Und dadurch, dass wir ein sehr gutes Know-how jetzt vorher schon haben, glaube ich, wird uns die KI einfach nur noch weiter nach vorne bringen, bevor es jetzt unsere Konkurrenten oder Konkurrenten, Marktbegleiter, wie auch immer, über uns drüber setzt.
Ich hab eine Zeit lang also immer so ein bisschen geschwankt, wie ich hier dazu stehe. KI, Zukunft, Problematik. Und je mehr ich manchmal so Mandantenfragen lese, umso entspannter bin ich. Weil das ist das Schöne, man muss immer noch bedienen. Eine KI ist nur so gut wie der promptet, wie der es reinspricht, wie der sie antrainiert hat. Und wenn ich halt nicht weiß, wo die Hebel sind, wo ich ansetzen muss, dann bringt mir die beste KI nichts. Vielleicht ist es am Ende so, als damals wir hatten schon die Nähmaschine, vielleicht nehmen wir auch einen Computer mit dazu, als damals der Computer kam, wurde gesagt, ja, man wird nie wieder eine Schreibkraft oder irgendwie brauchen, der Computer wird am Ende uns alle ersetzen. Jetzt sind wir doch viele Jahrzehnte später immer noch so, dass die Leute gebraucht werden. Und vielleicht wird es auch so mit KI sein.
Es hat sich halt einfach auch die Tätigkeit nur verändert. Das ist ja das, was ich mit den Buchhandel- und Steuerberatern auch meine. Die Arbeit wird halt vielleicht anders sein, aber das heißt nicht, dass der Beruf komplett überflüssig wird. Ja, und weiterentwickeln muss ich das natürlich alles. Man darf da, aber das ist, glaube ich, auch einfach so eine deutsche Angewohnheit meiner Meinung nach. Man hat halt vor Veränderungen auch einfach immer so ein bisschen Angst. Und denkt, um Gottes Willen, es könnte ja alles schlecht werden. Ich denke mir manchmal, ja, es könnte auch gut werden. Also die Chance besteht ja schon auch noch.
Ja, ja. Es ist nicht immer das negative Outcome, was so wenige Leute sagen, sondern es wird schon irgendwie einen Weg geben, dass wir als Menschheit nicht untergehen.
Ich habe ein Short gesehen. Das war eine Synchronisierung einer Prime-Videoserie allein mit KI. Das war hervorragend. Das war sehr, sehr witzig. War also wahrscheinlich nicht gewollt witzig, aber hochgradig also witzig, weil einfach die Emotion falsch abgeholt worden. Da passte einfach vieles nicht. Das war eine Synchronisierung aus dem Amerikanischen, so aus dem Englischen ins Deutsche. Das war furchtbar. Also großer Media, Aufruf, schaut euch bitte. Also sucht danach, man findet es auf allen möglichen Plattformen. Ist sehr witzig.
Muss ich gleich mal gucken, wenn wir fertig sind.
Ja, also kann ich auch nur so unterschreiben. Also ich sehe es immer wieder, wie viel, also gerade wenn es um Copywriting oder sowas geht, du kannst ja sofort rauslesen, ob das irgendwie mit KI geskriptet ist oder ob das, also das ist so viel. Ich habe erst eine tatsächlich heute früh im Gym habe ich erst eine Podcast-Folge von Stephen Bartlett, also Diary of a CEO, gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt.
Ja, also noch nie eine Folge gehört, aber den Podcast kenne ich ja.
Habe ich jetzt auch erst neu dazu gefunden. Ich weiß nicht, warum ich das vorher immer, also nie gehört habe. Aber der hat heute Morgen oder heute Nacht eine Folge mit Alex Hormozy rausgebracht. Wirklich mal 2,5 Stunden über seine Lebensgeschichte. Und auch, da hatten die dieses Thema AI auch behandelt. Und das ist genau dieses Thema. Also Menschen werden sich ja irgendwie immer nach einer Autorität sehnen. So, und wenn die KI hat ja in dem Sinne keine Autorität, weil sie keine Reputation aufgebaut hat, sondern ist ja einfach nur jemanden, der auf eine Wissensdatenbank zugreift und versucht, das Beste sich irgendwo herzuziehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Finanzen bleiben, was ihr macht, ob man jetzt zum Beispiel auf euch oder jetzt, ich greife jetzt mal ein ganzes Stück weiter auf Warren Buffett oder sowas, wenn es ums Thema Investments geht, hört, ist das ja eine Autorität, der man zuhört mit einer Reputation über Jahre lang, die entwickelt wurde und nicht einfach irgendeine Google-Anfrage, die du gestellt hast. Ja. So, auch wenn das vielleicht das gleiche Ergebnis ist am Ende des Tages, aber du hörst ja einem Menschen zu, der Vertrauen aufgebaut hat über eine Legacy. Und das ist, sehe ich halt genauso. Also das Mittelmaß wird sich immer weiter irgendwie wegdrücken, egal in welchem Bereich, aber das Exzellente wird sich immer weiter auch halten können.
Was da ja auch viel dazugehört, Autorität ist sicherlich das eine. Ich würde vielleicht auch nochmal den Punkt Verantwortung auch mit reinnehmen. Man stelle sich jetzt mal deine Situation vor, wie das damals gewesen ist. Wir haben ja mit dieser Finanzplanung gestartet, haben quasi erstmal alles aufgeräumt, was da war, und dann sind wir ja irgendwann in diese GmbH-Gründung reingegangen. Und ich sage jetzt mal, wenn du dich sehr gut mit KI auskennen würdest, wenn du genau wüsstest, was du fragen musst, wenn du weißt, was du prompten musst, wie du es gerade gesagt hast, dann hättest du vieles von dem, was wir mit dir beraten haben, vermutlich auch selber rausfinden können. Aber der große Knackpunkt an der Geschichte ist, dass du trotzdem an deinen Eingaben zweifeln würdest und dich dann hinterfragst und sagst, aber habe ich der KI das wirklich so gut erklärt, dass sie das komplett versteht und jetzt die richtigen Schlüsse zieht? Und diesen Punkt, das Verantwortung abgeben, das hat man halt jetzt zum Beispiel in unserer Dienstleistung, weil du nicht mehr für das eigene Handeln verantwortlich bist, sondern du kannst da quasi so den Ball an uns abschieben und sagen, ich habe das getan, weil die ganze Situation kannten, daraus die Schlüsse gezogen haben und mir gesagt haben, ich muss das tun. Und ich glaube, das ist ja generell für viele Selbstständige wichtig. Deshalb nehmen sie ja auch so gerne Coachings in Anspruch, weil wenn einer keine Kunden gewinnt, ist es für die viel leichter zu sagen, aber ich habe doch 10.000 Euro in eine Akquise-Coaching reingesteckt, jetzt weiß ich doch bald, wie es geht. Und dann haben sie die Verantwortung erstmal weggeschoben, anstatt den scheiß Hörer in die Hand zu nehmen und die vorhandenen Leads anzurufen. Ja. Man gibt einfach lieber die Verantwortung ab. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, höchst menschlich. Und muss halt nur gucken, dass man an die richtigen Leute die Verantwortung abgibt, weil das wird die KI so vermutlich nicht anbieten können. Aber warten wir mal noch 20 Jahre ab. Wir wissen ja nicht, wo sich das Ganze hinentwickelt. Ja. Vielleicht wird es ja auch mal ganz anders. Ich weiß es nicht, aber dafür kenne ich mich mit KI auch zu wenig aus. Da bin ich auch ganz ehrlich.
Bis dahin geben wir natürlich unseren Hörern auch gerne nochmal immer mit was an die Hand, was sie natürlich jetzt im Sinne, also als kleines Exclusive für diese Folge mitnehmen können. Hast du etwas, was du sagst, hier, wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt, dann solltet ihr, hast du etwas, was du den Leuten bereitstellen kannst, so was du denen raten kannst? Ja. Gibt's da etwas?
Man sagt ja immer, man soll in so Podcast-Episoden, man soll so einen Rahmen aufbauen, und wir sind in das Gespräch eingestiegen, ganz, ganz am Anfang mit Kilian und ich sind die GmbH-Cracks. Und darauf beziehe ich mich jetzt wieder. Wir gründen so durchschnittlich 100 bis 150 GmbHs jedes Jahr für unsere Kunden. Und wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt und ihr spielt auch mit dem Gedanken, eine GmbH gründen zu wollen, dann hat euch hoffentlich das Team vom Podcast hier unseren Link unten reingepackt zu unserem GmbH-Rechner.
Natürlich.
Danke, danke. Denn da könnt ihr prüfen, wenn ihr Einzelunternehmer seid, ob sich der Schritt in die GmbH schon lohnt. Und es ist kein Marketing-Tool. Da kommt auch raus, lohnt sich nicht, weil ein steuerlicher Nachteil von XY 1.000 Euro entsteht. Das ist wirklich abgestuft in lohnt sich, könnte sich vielleicht lohnen und lohnt sich definitiv nicht. Und wenn ihr das für euch prüfen wollt, könnt ihr den Rechner gerne benutzen, vollkommen kostenlos. Ihr müsst keine Kreditkarte, keine Zahlungsdaten, nichts irgendwie eingeben. Das ist quasi einfach ein Serviceangebot von unserer Seite. Und wenn die sonst Fragen haben, dann können sie auch meinen Namen googeln, dann finden sie unsere Seite, dann rufen sie bei mir an, können sie auch mit mir persönlich telefonieren.
Genau. Aber das findet man auch alles in den Shownotes. Also sowohl den Link zum GmbH-Rechner als auch natürlich die Webseite der Provenia. Ich packe auch noch das LinkedIn-Profil dazu, dass wir auch einen direkten Punkt haben, wo ihr anknüpfen könnt. Also wenn euch heute nach der Folge nicht klar geworden ist, warum die Provenia die richtigen Ansprechpartner sind, dann vielleicht am besten Fall nicht melden. Weil
doch, das kriege ich im Termin schon hin, meldet euch trotzdem.
Da sind wir wieder bei dem Thema kein Bedarf zu Bedarf wandeln. Das hatten wir, glaube ich, als kleines Vorgespräch zu der Folge. Aber nichtdestotrotz, es war mir eine große Freude, dass du heute bei uns im Gast warst.
Es hat echt Spaß gemacht, danke euch beiden.
Lieben Dank, dass auch du wieder dabei warst, Daniel. Ich mache die Abmoderation schon wieder, wie bei der letzten Folge. Aber
also danke, Lukas, hat viel Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Wie gesagt, war ein schönes Gespräch, auch wenn es sehr, sehr viele Themen, glaube ich, waren.
Aber auch sehr viel Information, die die Hörer hoffentlich mitgenommen haben. Und jetzt nochmal als kleine Abmoderation. Wenn euch der Podcast gefallen hat, das ist ein großer, großer Support für uns, wenn ihr unter der Folge ganz easy einfach eine kleine Bewertung hinterlasst. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast 40 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, was für so einen Nischen-Podcast immer und immer steigender ist. Also ich habe mehrere jetzt schon gesehen von großen Personenmarken, die deutlich weniger hatten. Also da sind wir sehr, sehr stabil, aber das darf natürlich auch noch weiter aufgebaut werden. Also es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung hinterlasst und auch gerne konstruktive Kritik an uns beide, Daniel oder mich, direkt gebt, weil wir möchten euch immer am Ende des Tages das inspirierendste Produkt und das wertvollste Produkt liefern, dass ihr auch wirklich was mitnehmen könnt für euer Business, für eure Historie und einfach auch weiter dazulernen dürft. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 bis 3 Wochen, wir sind ja jetzt aktuell noch so ein bisschen in dieser losen Phase, irgendwo in diesem Zeitraum, wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge-Folge. Lassen wir jetzt gerade nochmal offen. Bis dahin, ihr Lieben, eine gute Zeit euch.
Danke, Fabian. Auf bald.
Also, danke nochmal für die Einladung von mir. Auch tschüss. Und sollte sich irgendwann die Chance ergeben, dann bin ich gerne auch noch ein zweites Mal dabei.
Wir freuen uns drauf.